dass ein ganzes Dorf Theater spielt, das wissen wir aus Oberammergau. Aying, südöstlich von München gelegen, ist in dieser Hinsicht bislang nicht so sehr bekannt geworden. Dabei haben die Aiinger im vergangenen Jahr unter der Regie von Markus Everding das Spiel vom Sterben des heiligen Emmeram auf die Bühne gebracht, beziehungsweise sie haben es unter freiem Himmel am Originalschauplatz vor der Kirche im Ortsteil Kleinhelfendorf gegeben. Womit wir schon beim Kern der nächsten Geschichte sind, die morgen in Aying, oder sollten wir besser sagen Helfendorf, Premiere feiert. Das heutige Aying ist nämlich erst mit der Gemeindegebietsreform 1978 aus Helfendorf und Peis entstanden, was auf Jahre hinaus für böses Blut und einen höchst absonderlichen Zwischenfall sorgte, der nun, wieder von Markus Everding, dramatisiert wurde. Nortrud Semmler hat die Proben beobachtet.
Januar 2005 im Gasthof Fellner in Großhelfendorf haben sich etwa 60 Leute eingefunden, die entweder mitmachen wollen oder die einfach nur neugierig sind, was Regisseur Markus Everding dieses Mal auf die Bühne bringen will. Genau ein Jahr nach dem erfolgreichen Freilichtspektakel über den heiligen Emmeram, der in Helfendorf 400 Jahre zuvor zu Tode gemartert wurde.
Thema unseres neuen Stückes ist die Glockenflexer-Geschichte des Jahres 1991.
1991 wurde in Helfendorf wieder gemartert. Dieses Mal war das Opfer eine Glocke, denn aus unerklärlichen Gründen trug die neue Helfendorfer Glocke den Namen des Aiinger Kirchenpatrons Andreas. Auf Aying aber waren die Helfendorfer gar nicht gut zu sprechen, seit sie im Zuge der Gebietsreform eingemeindet wurden. Und so kam es, dass, um mit Asterix zu sprechen, in einem kleinen renitenten Dorf in Oberbayern Bürger in dunkler Nacht zur Schleifmaschine griffen.
Wer war es, ist natürlich die klassische Frage, die ich auch am Anfang meiner, nennen wir es vorsichtig, Recherchen zu dem Thema Glockenkrieg von Helfendorf angestellt habe. Wer war es? Beim Wer war es meistens schon so, dass die meisten Leute nach oben geschaut haben, ich weiß nichts. Naja, wir sind auf dem Land, meine Damen und Herren.
Schon beim sogenannten Casting ruft Everding Begeisterungsstürme hervor. Und seit dem Theatererfolg vom letzten Jahr hat sich herumgesprochen, unter der strengen Fuchtel des Meisters proben und spielen zu dürfen, ist eine tiefgreifende Erfahrung. Investigativen Journalismus, Starkult, Groupies, Tanz und Musik verspricht Autor und Regisseur Everding dieses Mal und ein Stück im Format einer Fernsehshow, worum es um nichts weniger als Liebe, Herzschmerz, Kirche und Welt geht. Um alles also. Doch zuerst müssen die Stars gefunden werden.
Ich brauche die Rolle Andrea. Und ich brauche einen Andreas. Andrea, würdest du gerne machen?
Oder ansonsten Ballett.
Ansonsten Ballett, aber wir machen eine Sprechprobe zusammen.
5 Monate später, der Regisseur mit Andrea und Andreas bei der Probe.
Lügen, alles Lügen. Fahr doch zurück, wo du hergekommen bist.
Verlass dich drauf.
Lügen, Lügen. Nimm die Lügen, Lügen nicht so breit. Ne? Sondern Lügen, Lügen, alles Lügen.
Und was bitte hast du auf dem Heimatabend gemacht, Andreas?
Getanzt.
Du kannst gar nicht tanzen.
Mitgeübt habe ich. Lass einfach gut sein, Schatz.
Hat sich was mit Schatz. Wer war's?
Wer war was?
Du hast nicht geflext, du hast gebaggert.
So ist es. Lügen, Lügen.
Nochmal 10 Mal, oder?
Das war gar nicht so schlecht, leider. Du musst dich hüten vor
einem. Danke, das tut gut.
Das heißt nicht, dass es gut war. Du musst aufpassen, auch auf der Bühne gestern gesehen, du musst aufpassen, dass du nicht nur so spielst.
Ja? Die Bühne, ein nachgebautes Fernsehstudio mit einer Technik, die einem professionellen Sender kaum nachsteht. Toni, der im normalen Leben den Dorfbewohnern die Haare schneidet und stylt, spielt einen Moderator.
Die Show ist eine neue, innovative Art, Fernsehen zu machen. Die Show ist ein auf ihr Interesse zugeschnittenes Infogame-Format. Eine Mischung zwischen Aktenzeichen XY und Musikanten Stadel.
Glocke, du klingst nach Frieden. Glocke, wie hast du uns geschieden?
Das Lied von der Glocke, in Worte gegossen von Markus Everding, vertont von Klaus Arlt, mit Schmelz und Schmalz gesungen von Melos, dem Popstar, dem ab morgen über die Dorfgrenzen hinaus die Fans zu Füßen liegen werden.
Unser Dorf verzweifelt schier.
Everdings Theaterinszenierungen in der Gemeinde Aying sind mittlerweile ein Geheimtipp. Morgen Abend ist Premiere. Gespielt wird in einem Schuppen in Klein-Karolinenfeld in der Gemeinde Aying, wo seit Wochen eine Schar von Freiwilligen sägt, hämmert, bohrt und baut und Scheinwerfer, Mischpulte, Mikrofone und Lautsprecher installiert. Diese Lust am Machen und Mitmachen ist mit ein Grund, warum es einen Regisseur wie Markus Everding immer wieder zu den Dörflern zieht.
Ich habe mich sehr in die Leute verliebt. Ich habe mich verliebt in Menschen, weil über 90 Leute an einer Sache arbeiten. Wenn alle Menschen machen, ohne dass man ihnen erzählen muss, was sie machen müssen, sie begeistert sind von einem Text, dass so etwas noch möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Dieses positive Gefühl macht mich wahnsinnig im guten Sinne.
Der so gelobte Markus Everding ist gleich zu Gast im Freitagsforum. Das Thema, unter dem es steht, wird ihm möglicherweise aufstoßen. Jenseits der Perfektion haben wir es genannt und fragen, was geschieht im Laientheater? Und die Frage in Aying ist, wer war's? Die Frage jetzt lautet, wer ist's? Sie kennen die Stimme ganz bestimmt, die hier kommt.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Saben las tristezas que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Katharina Valente war das mit ihrem Bruder Silvio Francesco. Pleiten, Pech und Pannen kommen immer wieder vor, auch gerade eben. Da war zum Schluss im Beitrag von Nordruth Semmler Markus Everding selbst zu hören und wurde nicht von den Schauspielern gelobt, so wie das ursprünglich vorgesehen war. Aber dann war der Beitrag ein wenig zu lang geworden. Naja, kann vorkommen. Pleiten, Pech und Pannen gehören vermeintlich auf die Laienbühne. Dabei bleiben ja auch die Großen nicht von Missgeschicken verschont, weshalb sich über sie trefflich Witze reißen lassen. Der Schauspieler hat einen Blackout, die Souffleuse flüstert ihm ein. Der Schauspieler ist trotzdem verzweifelt. Nicht den Text, der Name des Stücks. Theaterarbeiten ist gut für Anekdoten. Ob auf der Laienbühne das Publikum oder die Schauspieler mehr davon haben, diese Frage gebe ich weiter an Sibylle Giel und ihre Gäste im Freitagsforum im großen Studio nebenan. Es steht unter dem Titel Jenseits der Perfektion. Was geschieht im Laientheater?
Ja, und wie kommt man überhaupt zum Laientheater? Das frage ich jetzt gleich mal Petra Schmuck. Sie sitzt neben mir, ist Laienschauspielerin aus Allershausen. Sie ist aber auch Hausfrau, Mutter und rechte Hand in der Firma ihres Mannes. Frau Schmuck, wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, sich auf die Bühne zu stellen? Wie hat es angefangen?
Das war einfach bei unserem Laientheater Allershausen. Da sind wir halt mal rein zufällig hingegangen. Es hat mir so gut gefallen, sage ich, okay, da trete ich bei. Habe so ein kleines Häkchen gemacht zum Spielen, aber nur Fragezeichen, also wenn es sein müsste. Ja, ein halbes Jahr drauf kam unser Vorstand, meinte, du willst nicht spielen. Ja, ich weiß nicht, ob ich sowas kann, habe ich gesagt, hab, Versuch ist wert. Na gut, dann bin ich halt mit dazu und hab's eigentlich so nach den Aussagen auch von meinem Mann her, weil der zu mir am Anfang gesagt hat, tu mich ja nicht blamieren. Da oben, da war natürlich vorher kurz Herzrasen und so, aber es ging ganz gut rüber. Also habe mit meinen Mieter und guten Bekannten auch gleich als erstes Mal spielen können, da ist gleich wieder viel leichter.
Und jetzt haben Sie Feuer gefangen. Genau. Und ich begrüße meinen Kollegen Christoph Leibold aus der Kulturredaktion hier im Bayerischen Rundfunk im Hörfunk. Er ist Experte für Theater und er hat selber Laientheater gespielt. Was hat Sie denn dazu gebracht?
Ich glaube, wie bei vielen Leuten meiner Generation das Schultheater, da hat man ja Blut geleckt, Spaß dran bekommen. Wir haben dann nach der Schule mit Freunden einfach eine eigene Laientheatergruppe gegründet, waren da sehr viel ja, auf der Bühne unterwegs, haben auch an anderen Orten gespielt. Und für mich war es aber irgendwann klar, nee, Schauspieler ist vielleicht dann doch nicht mein Weg, bin dann zum Journalismus gekommen, nicht als verhinderter Schauspieler, sondern einfach aus einer anderen Interessenlage raus und bin Kulturjournalist geworden, Theaterkritiker als Schwerpunkt, treibe mich also viel im Profitheater rum, aber habe immer noch eben auch ein großes Interesse für das, was die Laien machen. Jetzt weniger, dass ich da als Kritiker hingehe, aber einfach die Szene beobachten, auch schon Beiträge darüber gemacht. Jetzt nicht unbedingt eben als Kritiken, aber das Beobachten, Darstellen, was da passiert. Da passieren spannende Dinge.
Und hier sitzt noch jemand, der beide Seiten kennt, das Profitheater und das Laientheater, den haben Sie eben schon gehört, der Regisseur Markus Everding. In dem Beitrag von Nordrot Semmler sagen Sie, dieses positive Gefühl macht mich wahnsinnig im guten Sinne. Herr Everding, macht Laientheater denn wahnsinniger als Profitheater im guten
Nicht
Sinne?
Nicht notwendigerweise wahnsinniger, aber wenn so viele Emotionen ausgelöst werden, möglicherweise Sie selbst auch bei Ihnen Emotionen ausgelöst werden, die weit über das hinausgehen, was den normalen Kontakt angeht. Beim Profi ist man vielleicht daran gewöhnt, dass es Situationen spielt, nehmen Sie ein dramatisches Stück, das mich, ich übertreibe bewusst, zum Traurigsein bringen kann. Den Wahnsinn, den ich meine, ist, dass wenn ich den Menschen in die Augen schaue, mit denen ich seit 2 Jahren arbeite, dass ich spüre, dass sie sich definitiv verändert haben und Dinge aus sich rausgelassen haben, die drin waren, von denen sie aber nicht wussten, dass sie da sind und jetzt nicht unglücklicher sind, dass sie sich entäußert haben. Diese Entäußerung hat was mit Sympathie zu tun, die sie dann zeigen, auch bei allen dramatischen Szenen des letzten Jahres. Und das macht mich manchmal wahnsinnig, weil ich das nicht immer bei den Profis erlebe.
Es ist ja auch ein großes Wagnis, wenn ich mich da so auf die Bühne stelle. Deswegen habe ich die Frau Schmuck auch gleich mal gefragt, wie das eigentlich überhaupt angefangen hat. Da traut sich derjenige ja auch was, zumal ihm das Publikum ja teilweise auch viel besser kennt als der neutrale Schauspieler, der auf einer neutralen Bühne steht und da sitzt ein fremdes Publikum. Das macht ja sicherlich auch was aus.
Ja, ganz genau, vor allem weil, und das wird die Frau Schmuck uns bestätigen, weil sie von ihrem Vermieter sprach, mit dem sie glücklicherweise spielen konnte, ja. Aber weil sie natürlich als Friseur, wenn sie den Hauptdarsteller geben, Emma oder jetzt einen TV-Moderator. Diesmal müssen sie Fernsehprofis spielen, was ihre Kollegen freuen wird, was noch schwieriger ist. Aber da schauen ihnen zunächst Leute zu, die am Dienstag, Montag kam Friseur ja zu, am Dienstag von ihnen geschnitten worden sind. Das heißt, sie können sich arg schneiden, arg blamieren. Und das ist bei nicht vielen Laien, ich frage Sie, Frau Schmuck, wie es bei Ihnen war, aber bei vielen Laien der Fall, Angst zu haben, sich in der Gemeinde zu, ja, nehmen wir das neudeutsche Wort, sich zu outen. Dazustehen, was Theater im ursprünglichen Sinne ist, sich zu präsentieren, eine Äußerung zu machen.
Wie hat es denn überhaupt angefangen? Sie haben gerade eben gesagt, Herr Everding, vor 2 Jahren, jetzt haben wir von dem einen Stück gehört, das morgen Premiere hat, es gibt ein Vorstück. Wie sind Sie überhaupt nach Aien gekommen, als professioneller Regisseur?
Die banalste aller Geschichten, um im katholischen, oberbayerischen Milieu zu bleiben, wie die Jungfrau zum Kinde. Freunde meiner Eltern leben in Helfendorf. Und da bin ich seit 15 Jahren. Ich kannte Helfend auf nicht. Ich kannte keine einzige Wirtschaft, nur die Freunde. Und habe da viele Abende verbracht. Und die hatten das Emmeram-Stück und beziehungsweise die Idee und suchten einen Regisseur. Und der Freund hat gesagt, Mensch, du bist doch Regisseur. Ich bringe euch mal zusammen. Und dann setzt man sich an einen Tisch und dann gibt es alkoholische Getränke und dann werden die Dinge besprochen. Und nach Lehren der alkoholischen Getränke hat man Emmeram-Stück. Und dieses Jahr hat man das nächste Stück. Also im Grunde war es so.
Wie viele Einwohner hat Aying oder Helfendorf?
Großer Helfendorf, Gott, die hören jetzt sicherlich alle zu. Das wird eine ganz unangenehme Geschichte. Ich glaube ungefähr 4.700 irgendwas. Das wird sogar in meiner Show erwähnt morgen Abend. Und ich habe es schon öfters kritisiert, wenn die Zahl nicht richtig ist. So um die 5.000, glaube ich, rum.
Okay, und nochmal kurz zur Namensverwirrung, weil wir haben heute Morgen auch nochmal überlegen müssen. Aying ist die große Aying ist Gemeinde. Und Helfendorf wurde irgendwann eingemeindet sozusagen.
So ist es. Es gibt Groß- und Kleinhelfendorf und die hatten ein eigenes Rathaus, die hatten ein eigenes Alles und wurden aus dem eigenen Alles, kamen sie zu Aying. Und das hat, wie wir in dem Stück versuchen zu thematisieren, nicht am Anfang nicht nur Freude gemacht, inzwischen kommen sie ganz gut miteinander aus, aber da mag es dann, Ludwig Thoma lässt grüßen, das ein oder andere Rencontre-Problem oder ich weiß nicht was geben.
Gut, wenn jetzt so ein Stück beginnt, also Sie sind vor 2 Jahren hingeholt worden als Regisseur, das mit den alkoholischen Getränken kann ich mir alles vorstellen, Sie saßen wahrscheinlich im Wirtshaus.
In dem Fall saß ich im Garten, das, wie ich ihn scherzhaft nenne, Intendanten. Aber
schick. Wie geht's dann los? Wie finden Sie die Schauspieler? Wie kommen die
mehrere
zusammen?
Castings. Ich habe 3 Castings, also fürs Emmeram-Stück 3 Castings. Hier habe ich 2 Castings gemacht für dieses Stück. Mein Vorteil diesmal war, dass ich die Leute kannte oder viele Leute kannte. Ich habe auch einige neue dabei, die sich neu gemeldet haben, aber ich kannte sie und hatte dadurch die Möglichkeit, auch beim Schreiben des Stückes schon auf gewisse Leute Rücksicht zu nehmen, was beim Laien wichtig ist, denn dem kann ich nicht einfach einen Strindberg vorsetzen, der spielt den Strindberg. Also nicht als Angriff auf die Laien zu verstehen. Und bei den Castings schaue ich mir die Leute an. Ich habe viele Impro-Übungen gemacht, also einfach mal geschaut, wie reagiert jemand vor Leuten, kann er sprechen, wie setzt er seine Stimme ein, wendet er sich eher ab, wendet er sich den Menschen zu, spüre ich bei ihm, das ist mein Beruf, Lust, etwas zu sagen. Hat er etwas zu sagen oder ist er, nicht böse sein, belanglos für die Bühne? Wohlgemerkt.
Wie ist es in Allershausen, Frau Schmuck? Wie war da Ihr Anfang? Sie haben gesagt, Sie haben irgendwann mal ein Kreuzel gemacht und dann war auch klar, dass das Kreuzel jetzt nicht nur zum Kostüme nehmen oder Butterbrote schmieren oder sonst was genommen wird, sondern zum Spielen. Wie finden sich bei Ihnen die Leute zusammen?
Ja, das ist bei uns so, der erste Vorstand tut bei uns die Stücke, also die Hefte organisieren.
Der erste Theatervorstand.
Genau. Mhm. Der liest die und da sucht er 3 Stücke raus, 3 Hefte. Und dann gibt es einen Regisseur weiter und der sucht sich das Beste aus und liest auch nebenbei noch dazu, wer kann jetzt was spielen, wem kann ich einsetzen. Weil so viele Spieler haben wir ja nicht in der Hinsicht. Aber
wie viele sind Sie in der Gruppe?
Also wir sind... Jetzt geht es mir
ungefähr
genauso. Also ungefähr 160 Mitglieder, aber Spieler sind so ungefähr 12 bis 15, wo halt momentan spielen können immer, weil entweder hat jemand ein Kind gekriegt, dann geht es wieder nicht und so. Oder beruflich, geschäftlich geht es ja auch manchmal nicht so. Und da sind ja dann teilweise immer, im Frühjahr ist so eine Art Stamm, der was immer spielt und im Herbst sind so aufgeteilt.
Und was spielen Sie zurzeit?
Zurzeit haben wir Pause.
Und was ist das nächste, oder was war das letzte Stück,
das
was
letzte
Sie gespielt
war,
haben?
Ja, das geheißen, habe ich sogar mitgespielt. Das war ein lustiges Theater.
Aber Sie spielen auf jeden Fall keine Klassiker, Sie spielen keinen Shakespeare, keinen Goethe, keinen Schiller.
Also lustige Komödien haben wir. Wir haben viele Bauernakte schon gespielt. Aber jetzt am Schluss haben wir eigentlich viel so mal ein bisschen modernere schon gemacht, also wo es nicht unbedingt ein Bauer war und ein Markt dabei war, sondern einmal ganz normales.
Man kann es auch mal verändern, oder?
Ja, das ist das.
Nichts gegen die Wirtstube im ersten Akt, aber man kann es auch mal verändern.
Das ist schon klar, man möchte es auch verändern, aber es ist halt, wie traut man sich ran? Wie kommen wir an in Allershausen? Weil es ist ja im Frühjahr ist bei uns immer sehr extrem mit den Zuschauern. Wir haben am ersten Wochenende, also sage und schreibe mal, da spielen wir 2-mal. Wenn wir 100 Stück zusammenbringen, ist ja schon sehr viel. Also,
ja,
das ist die Anlaufschwierigkeit. Am Schluss geht es dann wieder bei uns. Das ist nur die Mundpropaganda, was bei uns viel ausmacht. Und wenn dann jetzt der eine hingeht und sagt, oh, das war super, dann kommen sie. Aber wenn dann jetzt mal einer kommt und sagt, oh, das hat mir nicht so gefallen. Bei der Generalprobe sind ja auch einige dabei, die was so zuschauen, weil Freunde mitnehmen und so. Und Generalprobe heißt immer, das soll ja schief gehen. Und
nein, manchmal, nicht die ganze Probe soll
schief gehen. Nein, das nicht. Aber es ist halt dann manchmal wirklich was, wo man sagt,
ich habe heute Generalprobe, vorsichtig.
Ja,
ganz heikles Thema. Jetzt haben Sie vorhin vom Regisseur geredet. Ist das ein, so wie der Herr Eberding, ein professioneller Regisseur oder auch einer, der in anderen Leben was anderes macht?
Also Laienarm, ja. Gut, also wir haben einen super Regisseur, muss ich sagen, der ist sehr nett, kann aber auch sehr sein. Der kann auch uns zu weinen bringen, aber der kann uns das auch rüberbringen und zeigen, wie er es haben will, weil der ist im Leben wirklich teilweise auch noch ein Schauspieler. Also der kann auf Stegreif dann auf einmal macht er einen Clown oder irgendwas. Also der ist spitze, also den muss ich loben.
Sie spielen lustige Sachen. Herr Leibold, als Sie gespielt haben, da wurden Klassiker aufgeführt.
Ja, nicht Klassiker, aber wir haben uns so ein bisschen mit dem Anspruch eines, wir wollten uns nicht messen mit großen Bühnen, aber wir haben uns im Prinzip in deren Repertoire bedient. Das heißt, wir haben keine Scheu vor großen Namen, von Shakespeare bis Zeitgenossen George Tabori, großer ungarischer Theaterschriftsteller, Theatermacher. Wir haben also so dieses Repertoire rauf und runter gespielt, nach Lust und Laune, was uns gefällt. Ein, zwei Stücke im Jahr, Büchner. Was man im Prinzip an den Kammerspielen und am Residenztheater in München oder am Staatstheater Nürnberg meinethalb auch sehen könnte. Natürlich ohne jetzt zu sagen, man will unmittelbar in Konkurrenz treten, aber wir haben uns bewusst, das könnte man auch gar nicht, Herr Eberding grinst schon in sich hinein. Aber das ist natürlich schon ein Punkt. Einfach diese, keine Scheu vor großen Namen, diese Naivität kann eine ganz große Kraft sein. Einfach hinzugehen und sagen, wir machen das, wir können das, wir zeigen das den Leuten.
Sie sind in der Doppelrolle da, jetzt müssen Sie wieder bitte für mich in die andere Rolle springen. Wenn Sie jetzt als Kritiker oder als Beobachter der Szene in unterschiedliche Theater gehen, gehen Sie da mit einer unterschiedlichen Haltung rein?
Klar, man muss da differenzieren. Ich kann da nicht die gleichen Maßstäbe anlegen bei Profis und bei Amateuren. Ich bevorzuge immer das Wort Amateuren als Laien. Laie klingt immer so ein bisschen fast meines Erachtens herablassend. Aber man muss da natürlich unterschiedliche Maßstäbe anlegen. Ich kann bestimmte Dinge von einem Amateur nicht erwarten.
Was passiert, Herr Eberding, wenn Sie jetzt in Aying proben? Wir haben ja Auszüge davon gehört und es hieß ja auch, Sie seien sehr streng. Gehen Sie mit denselben Maßstäben an Laienschauspieler ran wie an professionelle Schauspieler? Behandeln Sie sie gleich?
Ja. Der einzige Unterschied ist, ich würde einem Laienschauspieler keinen Krach machen. Also ich würde und definitiv nicht, wenn etwas nicht funktioniert, würde ich es nicht so weit kommen lassen, dass ich das rauslasse, was sich möglicherweise an Wut ansammelt. Nicht, die ich persönlich jemand habe, sondern weil was nicht funktioniert, das nicht. Aber ansonsten.
Aber ein Profischauspieler schon, das nur in Klammern.
Wenn der Profischauspieler versucht, mich zu provozieren oder was auch immer. Es gibt Situationen, die sind unglücklich, ich muss es nicht so darstellen. Mhm. Dann ist es vielleicht manchmal hilfreich, wenn es donnert und wenn es gewittert. Und dazu muss man halt als Profi in der Lage sein. Und danach ist es wieder gut, dann geht man zusammen essen, was auch immer. Aber dieselben Maßstäbe sind schon deswegen wichtig. Natürlich verlange ich von einem Amateur, um den Kollegen zu zitieren, verlange ich nicht, dass er so sprechen kann. Aber jetzt in dem Falle, ich mache ja sonst kein Amateurtheater, sind beide Stücke geschrieben von mir auf Laien hin. Also es sind kurze Szenen, es sind keine zu langen Szenen. Das heißt, man kann die Spannung halten. Es ist sprachlich darstellbar. Es ist gar keine Rede davon, Schillertexte da sagen zu müssen. Denn da könnte ich nicht dieselben Ansprüche stellen, wie ich sie stelle. Aber was die Glaubwürdigkeit angeht, und ich denke, das ist doch die Hauptsache am Theater, dass ich demjenigen, der etwas dort macht, sei es, dass er sonst Friseur ist und jetzt Emmeram spielt, oder dass er jetzt eine TV-Schau macht, als TV-Moderator mit vielen anderen drumherum, das muss ich ihm glauben. Und das ist eines der großen Probleme jetzt in der Geschichte gewesen, dass ich oft das Gefühl hatte, die zuhören werden jetzt nicht böse sein, ich glaub's euch nicht, Leute. Da werden die Leute, und zwar das ganz große Problem bei einer Fernsehshow, wie wir sie jetzt machen, als Theaterstück ist, da hat jeder den Vergleichsmaßstab. 6,52 Tod von Emmeram, mein Gott, da wird so oder so oder so gewesen sein. Aber eine Fernsehshow, wo sie alle ja täglich ganz wenig fernsehen, wie wir aus den Analysen ja wissen, da sie sonst lieber Zeitung lesen und Bayern 2 hören und etc. pp.
Kaum Fernsehen,
werden sie wissen, was wie ein richtiger Moderator, wie die Atmosphäre zu sein hat. Und das war ein hartes Stück Arbeit. Und da müssen sie dieselben Maßstäbe anlegen. Weil wenn es nicht glaubwürdig ist, dann gehen sie unter. Und dann, weil sie von Mundpropaganda gesprochen haben, natürlich kommen viele zu uns, vielleicht der ein oder andere aber auch, um zu gucken, na, scheitern sie diesmal?
Ja, gut, das ist bei uns auch so hin und wieder mal.
Da gibt's auch welche. Frau Schmuck, wollen Sie denn hart angefasst werden von Ihrem Regisseur?
Also ich muss sagen, es ist schon wichtig, dass er uns hart dran nimmt, weil es ist, wenn man zu locker reingeht, ich bin's, ich kann es, es ist Schmarrn. Weil es ist auf der Bühne ganz anders, wie es, wenn man es von unten sieht. Nur weil ich kann jetzt damit reden, weil ich ja Kinder einstudiere. Und das
muss man vielleicht erklären, ja. Sie leiten auch oder Sie sind beteiligt an einer Jugendgruppe, die auch Theater spielt.
Genau.
Da sind Sie ja dann so ein bisschen Regisseurin,
kann man sagen. Da mache ich Regisseurin. Genau. Und es ist halt ganz einfach, wenn man unten auf der unten sitzt an der Bühne und dann oben sieht, wie das machen. Und du denen sagst, das ist nicht richtig, Max, so, wieso? Das schaut doch gut aus. Das ist bei uns Großen ja genauso. Wenn du oben bist, du meinst, du machst es richtig. Und dann kommt von unten, halt, das darfst du nicht so machen. Du machst es so und so.